Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Yo Leute, Bierbusen-Bundesliga, herzlich willkommen zur Männerfickhalle, dem männlichsten Podcast aller Zeiten über alles, was Männer so interessiert, inklusive Männerficken. Heute ist mal wieder mein Lieblings-Männerfick-Partner dabei. Hallo Gabby.
Hallo Lukas. Na, hast du schon die letzten WM-Spiele geschaut?
Nein, Mann, ich möchte keine korrupte Organisation und irgendwelche Diktatoren unterstützen oder zumindest Leute, die massiv die Demokratie in ihrem Land abbauen. Und deswegen, echte Männer boykottieren die WM.
Jawohl, scheiß auf
ja,
die
Mann.
WM.
Fick dich Trump, fick dich Infantino.
Ah, scheiß Fußball.
Blablabla. Weißt du, was eh viel männlicher und cooler ist?
Anime?
Ja, so richtig süße Romance-Anime. Ich habe letztens geguckt, hier der mit I befriended the second prettiest girl in my class.
Oh ja, der war richtig cute. Oh.
Da musste ich auch ein bisschen weinen in der letzten Folge, die ich geschaut habe. Das war einfach so süß und rührend.
Oh, ja.
Den muss ich mal mit meiner Alten, muss ich den mal gucken.
Ja, guck mal mit deiner Alten, damit die mal weiß, wie man richtig cute ist. Und dann bist du aber auch cute zu ihr, ne?
Das weiß die aber schon. Das ist die cuteste Frau auf der ganzen Welt. Ich bin so glücklich mit der.
Oh, schön, schön. Okay. Weißt du was? Naja. Lass uns mal schnell an den Anime-Podcast abgeben, damit ich rausfinden kann, welche tollen neuen Romance-Anime noch so in dieser aktuellen Season laufen.
Ja, super, dann machen wir das, weil dann guckt man einfach süße Romance-Anime und scheißt auf die fucking WM.
Ja, scheiß auf die WM.
Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Und herzlich willkommen zum 9. Frühlingsseason-Podcast hier bei Nana One. Ich bin Endo und es ist extrem heiß und ich werde im Laufe dieses Podcasts schmelzen, schauen, wie sehr ich meinen Aggregatzustand in Richtung flüssig verändern kann. Und dabei assistieren wird mir mein Experimentpartner Gabby. Hallo Gabby.
Hallo Endo, ich hab dir ja vorhin gerade schon erzählt, dass ich mir vor dem Stream noch einen Döner geholt habe und dann hast du gesagt, Gabby, das war eine super, total dumme Idee, weil hast du lauter Fett dann, der sich in dieser Hitze in deinem Körper lang bewegt, ja. In sehr, sehr dickflüssiger Form. Und jetzt habe ich ein paar Bissen bloß genommen vor der Aufnahme und fühle mich bereits, irgendwie bereue es bereits und denke mir jetzt so, verdammt, jetzt fühle ich mich wie so ein Klotz Fett.
Ich habe deinen Fehler aber ebenfalls gemacht gestern. Meine Freundin wollte unbedingt, dass ich einen Kartoffel-Pesto-Auflauf mache.
Oh Gott.
Und dann bin ich dem natürlich gerne nachgekommen. Und dieses Gericht besteht halt nur aus Fett und Kalorien. Und dann habe ich den gemacht und dann haben wir den gegessen. Und es war gestern Abend noch extrem heiß hier. Ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung, die letztes Jahr auch noch neu gedämmt wurde. Und dann haben wir nach dem Essen erstmal eine Stunde lang regungslos im Bett gelegen und das bereut. Wir haben uns nicht bewegt. Es war einfach so unangenehm.
Einfach so Blobs, die so vor sich hin vegetiert sind.
Deswegen, das ist halt nicht gut. Also fettige, hochkalorische Speisen sind nichts für warme Tage. Also das sollte man dann wirklich sein lassen, weil das belastet einfach nur den Kreislauf und dann fühlt ihr euch elend.
Ich habe aber, glaube ich, auch noch kein Eis da. Ich habe mich noch nicht mit neuen Drachenzungen-Eis ausgestattet. Muss ich vielleicht mal nachholen. Und das war keine Werbung, deshalb jetzt noch Hägen das oder so. Als Konkurrenzprodukt. Okay, Endo, hast du uns ein schönes Thema der Woche mitgebracht? Ich habe nämlich keins. Doch, also ich hab theoretisch eins, was so extrem aktuell ist, aber wenn der Podcast dann erscheint, da ich gerade noch ein paar Podcasts vorher auch zu releasen habe, ist es gar nicht mehr so aktuell. Aber
was ist es denn?
Wir können vielleicht kurz ranten.
Vielleicht können wir abstrahieren.
Okay, wir können
Willst du über Higurashi reden?
Ja, natürlich
will ich über Higurashi reden. Das wäre nämlich auch mein Vorschlag gewesen, dass wir über Higurashi und die Sinnhaftigkeit von alte Franchises am Leben erhalten, remaken, was auch immer. Worüber wir auch letzte Woche bei Fist of the North Star geredet haben, dass wir das so ein bisschen darin einbinden. Aber erzähl uns doch erstmal, was gab es denn zu Higurashi zu erzählen?
Ja, nachdem wir vor wenigen Jahren ja bereits mit Go und Sotsu zwei neue Higurashi-Projekte hatten, die ursprünglich als so halb irgendwie als Remake angekündigt waren und dann am Ende kam so ein Zeig, eigentlich ist es ein Sequel, was schon komplett dämlich war, weil dadurch neue Fans reingebaitet wurden, das Sequel vor dem Hauptanime zu schauen, womit sie sich in Folge 2 bereits den gesamten alten Anime gespoilert haben und es komplett useless für die war. By the way, hat Crunchyroll dann noch in einem US-Artikel zu Top 10 Halloween-Anime letztes Jahr noch geschrieben. Ja, ihr müsst die alte Higurashi-Serie nicht schauen. Die Go und Sotsu reichen völlig aus. Da bekommt ihr die volle Experience. Nope. Absolutes Nope. Aber gut, ich rante mich gerade schon wieder ADHS-mäßig in völlig falsche Sphären. Das erstmal als Prequel. Und heute gab es eine Ankündigung, komplett aus dem Nichts. Ja, es gibt ein neues Higurashi-Projekt, das 20 Jahre Higurashi-Jubiläumsprojekt von Studio Deen, die auch schon den ursprünglichen Anime gemacht haben, der fantastisch ist. Und ja, es gab auf der Website dann auch direkt die Info, das wird eine neue Original-Story wieder, also wie Go und Sotsu auch schon. Und ich frage mich, wer hat danach gefragt? Niemand. Niemand will das. Es gäbe noch diverse Arcs aus der Visual Novel, die später erschienen sind, zu adaptieren, wo die Fans Bock drauf hätten. Es gäbe Umineko zu adaptieren, worauf die Fans extrem Bock hätten. Stattdessen melkt man die Higurashi-Kuh weiter und haut jetzt noch ein Sequel raus, das niemand wollte. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Higurashi ist halt, also die ersten beiden Higurashis, die erste Staffel und Kai, die ja quasi die erste Haupt-Visual Novel quasi so adaptieren, das ist halt eine perfekt funktionierende, in sich abgeschlossene Geschichte, die keine offenen Fäden lässt, die perfekt auserzählt ist und super gut funktioniert. Dann kam halt, ich habe das ja alles gerewatcht vor ein paar Jahren, dann kam halt Rei, was schon einen starken Bonus-Fanservice-Einschlag hatte, aber noch so ein bisschen, auch so ein bisschen ernsteren Arc, der zumindest so eine kleine Bonus-Perspektive auf die ganze Story geworfen hat, was eigentlich ganz cool war.
Was auch eine Bonus-Visual-Novel war, die da adaptiert wurde, also das war ja auch noch keine Original-Story.
Genau, dann kam halt Kira, das war halt purer Slice-of-Life-Comedy-Edgy-Fanservice. War halt nett, wenn man sagt, ich will mehr Zeit mit den Charakteren verbringen, aber kann man sich sparen. Dann kam Kaku Outbreak, das war komplette Scheiße. Das war eine richtig, richtig dumme Fanfiction, die wirklich nur daraus bestand, dass man irgendwelche im Mainstream beliebten ikonischen Szenen von Higurashi irgendwie nochmal reenacted und aneinander geschnitten und das als neue Story, in eine neue Story eingearbeitet hat. Das war quasi Higurashi, wie die Leute denken, wie Higurashi ist. Und zwar hirnloser Edgy Gore. Aber Higurashi ist ja kein hirnloser Edgy Gore. Das ist ja eine absolut fantastische und auch sehr tiefgründige Geschichte. Aber die Leute denken halt, es ist Edgy Gore. Und genau das war halt Kaku Outbreak. Ja, und dann kam halt Go und Sotsu, die krasse Erwartungen geschürt haben. Go, würde ich sagen, hat mit dem Ende noch, zum Ende hin noch so ein bisschen sowas wie Value gehabt, aber Sotsu hat das dann alles komplett runtergerissen. Und Sotsu ist ja, glaube ich, mittlerweile auch so halb non-canon erklärt worden, weil ja Ryokishi 7, der Autor, einen Manga geschrieben hat, der an Go ansetzt und der auch deutlich besser sein soll als Sotsu.
Genau, der Manga umfasst auch den Inhalt von Go, aber hat dann nach vom Sotsu-Anime einiges geretconnt und ein anderes, ich habe es nicht gelesen, aber laut Fans deutlich zufriedenstellenderes Ende.
Deswegen, und also das war so scheiße, dass selbst denen aufgefallen ist, dass die das retconnen müssen. Ja, und das Ding ist halt einfach, ich finde, du merkst dem Ganzen schon an, dass sie verzweifelt irgendwie irgendwas suchen, womit sie das fortsetzen können. Dass sie irgendwie unbedingt neue Sachen releasen wollen, wo Higurashi draufsteht. Und denen auch mittlerweile wirklich die sinnhaften Ideen einfach ausgegangen sind. Und ich finde das so traurig, weil Higurashi so eine großartige Geschichte ist. Das erinnert mich so ein bisschen an Psycho Pass, wo ja auch die erste Staffel richtig, richtig toll und rund und abgeschlossen war. Und einer der besten Anime, die ich kenne. Und ab Staffel 2 war das im Grunde mal mehr, mal weniger gutes Hangeln nach Ideen und irgendwie versuchen, das am Leben zu halten und neue Sequels rauszupressen. Und alles hat sich einfach nur noch so drangepappt angefühlt und so konstruiert. Und das ist schade, weil, wie du schon sagst, die Fanbase, das denke ich mir dabei immer, die Fanbase, die When They Cry-Fans, und das sind ja nicht wenige, die lechzen ja seit Jahren nach einer guten Adaption von Umineko no Nakokoroni, wo es ja 2010 ein Anime zu gab, der aber als legendär scheiße gilt, also der unfassbar viele Plotholes hat, total viele Lore-Punkte auch falsch darstellt oder einfach rausgilt.
Ja,
also eine totale Vollkatastrophe sein soll.
Die Umineko Visual Novel, die spielt im selben Setting wie Higurashi, ich glaube, ist irgendwie so 20, 30 Jahre später angesetzt oder irgendwie sowas. Das spielt aber auch nicht so eine große Rolle, glaube ich. die ist länger und komplexer als Higurashi und lässt sich auch ein bisschen schwieriger in der Anime-Form adaptieren. Und man hat dann irgendwie in der Adaption, ich hab die bloß bis Folge 10 oder so damals geschaut und dann hatte ich keinen Bock mehr, hat man versucht, das so alles irgendwie so verschiedene Routen dann irgendwie so ineinander zu quetschen und dann irgendwie so ein komisches Mischmasch draus zu machen, das womit irgendwie keiner zufrieden war. Also es war einfach eine komplette Fehlentscheidung von vorn bis hinten und die 24 Folgen, die es bekommen hat, waren viel zu wenig, um das alles zu adaptieren zu können. Also das ist war gerusht ohne Ende, hatte komische Adaptionsentscheidungen, sah auch nicht gut aus. Das war ein kompletter Flop, womit alle unzufrieden waren. Und japanische Produzenten denken ja oftmals gerne mal so, also ich habe da jetzt keine konkreten Beispiele, aber es fällt auf, wenn man die Anime-Industrie über Jahrzehnte hinweg beobachtet, dass japanische Produzenten oftmals so zu denken scheinen wie, also Umineko ist jetzt gefloppt. Das heißt, es gibt kein Interesse bei den Fans daran. Das heißt, wir müssen mehr Higurashi produzieren, weil das ist nicht gefloppt. Auf die Idee, dass die Adaption halt scheiße war und dass die Adaptionsqualität etwas mit dem Flop zu tun hat, kommen die oftmals nicht. Das sieht man gerade aktuell auch ganz gut an Raildex, wo Index grundsätzlich eine schlechte Adaption ist. In Index 1 und 2 ist das noch nicht so ganz aufgefallen. Die sind entsprechend, die liefen erfolgreich. Bei weitem nicht so erfolgreich wie Railgun, aber ja doch, teilweise doch relativ nah von den Zahlen her. Und Railgun hatte eine fantastische Adaption mit einem richtig guten Regisseur, womit alle Fans zufrieden waren. Also hat man sich jetzt entschieden, nachdem Index 3 erschienen ist und mega heftig gefloppt ist, weil es wirklich die allerschlimmste Adaption war, die man sich als Raildex-Fan irgendwie wünschen kann und auch nicht Light-Level-Leser da richtige Probleme hatten, dann richtige Verständnisprobleme hatten, hat man sich dann jetzt offenbar dazu entschieden, erstmal Index zur Seite zu legen und hat jetzt, anstatt jetzt eine weitere Index-Staffel anzukündigen, hat man jetzt eine weitere Railgun-Staffel angekündigt und noch eine Adaption von Item in einer Prequel-Light-Novel-Reihe. Da ist mit Sicherheit ein sehr ähnlicher Gedanke, es ist ja auch wieder Kadokawa, Gedanke mit eingeflossen, Index 3 ist gefloppt, also wollen die Leute keinen Index für müssen. Lass mal wieder Railgun adaptieren, damit sind wir safe und das ist erfolgreich und an der Qualität kann es ja nicht liegen. Ja.
Tja. Nee, das ist halt so ein bisschen so das Ding. Und ja, ich bin sehr vorsichtig gespannt. Natürlich könnte es sein, wenn es eine Original Story wird, dass es gut ist. So, man soll natürlich auch das Ganze nicht vorverurteilen, jetzt wo wir noch nicht mal einen richtigen Trailer dazu gesehen haben oder richtiges Material. Aber die Chance ist schon sehr, sehr low. Und ich frage mich bei sowas halt immer wirklich, muss das unbedingt sein? Also, das ist natürlich ein Phänomen, das kennt man überall her, das kennt man von Videospielen, das kennt man von Kinofilmen. Bei Kinofilmen wird sich ja auch total darüber beschwert von so Filmfans, dass nur noch Sequels kommen und so weiter, dass lieber vorhandene Marken gemolken werden, anstatt irgendetwas Neues zu probieren.
Passenderweise gibt's, by the way, zum deutschen Higurashi zu Dark eine sehr, sehr fantastische Live-Action-Serie, die sich alle Higurashi-Fans auf jeden Fall anschauen sollten. Gibt es seit gestern Gerüchte, dass auch da gerade eine Spin-Off-Serie irgendwie in Planung ist, die zusätzliche Inhalte beisteuern soll, die die Serie weggelassen hat oder irgendwie sowas in die Richtung. Sind gerade nur Gerüchte, irgend so ein Medienmagazin hat davon berichtet. Kann auch sein, dass es Quatsch ist, aber das würde schon irgendwie passen, weil Dark ist auch wieder so eine Serie, die ist komplett rund abgeschlossen. Ich habe da keine Fragen am Ende mehr offen gehabt. Und dann war es aber so erfolgreich, dass man es jetzt so weitermerkt. Also es würde gerade sehr gut passen. Und gerade auch weil es eben zu Higurashi doch irgendwie recht ähnlich ist.
Tja. Naja. Ich bin auf jeden Fall jemand, also ich trauere Titeln überhaupt nicht hinterher, wenn sie abgeschlossen sind. Gibt ja so Leute, die wollen auch immer mehr und mehr haben und die können überhaupt nicht damit klarkommen, wenn es nicht weitergeht. Aber ich bin tatsächlich jemand, ich habe es viel lieber, wenn eine Geschichte rund abgeschlossen ist und alle Fragen beantwortet worden sind und die kreative Vision und die erzählerische Vision und die erzählerischen Themen sich komplett von Anfang bis Ende durchziehen, als wenn eben der Fokus total verloren geht und es irgendwann wirklich einfach nur noch Lückenfüller ist, um was Neues mit dem Namen drauf verkaufen zu können. Weil man kann es ja auch immer noch rewatchen. So, man kann es ja trotzdem weiter genießen.
Oder remaken. Aber dann guckt man. Ich glaube, alle Higurashi-Fans wären super glücklich darüber gewesen, wenn es angekündigt worden wäre, dass das ein umfangreicheres Remake produziert wird. Vielleicht über 3 Cores oder so, um die Inhalte aus der Visual Novel, die weggelassen wurden, auch mit unterzubringen. Weil auch Higurashi war eine gerushte Adaption, auch wenn man das jetzt als Anime-Only nicht gemerkt hat. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, aber ja, stattdessen gibt es irgendwie ein komisches Sequel. Gerade nochmal zu deiner Aussage, so, dass du nicht unbedingt mehr brauchst oder so und dann lieber eine Runde, rundes Ende haben willst. Ich würde sagen, für mich so ein bisschen kommt das so auf die Art der Geschichte an. Also sowas wie Raildex jetzt, was eher so MCU-mäßig ist, was zwar irgendwie eine durchgehende Storyline hat, die aber in so in sich geschlossenen Arcs erzählt wird. Da habe ich jetzt nicht so ein großes Problem, dass es einfach unendlich weitergeht. Oder bei Warcraft, bei World of Warcraft, wo ja, ich da eigentlich nicht möchte, dass sie irgendwann sagen, okay, das Spiel ist jetzt vorbei, die Story ist auserzählt, wir beenden dieses MMO jetzt.
Naja, ein MMO ist ja nochmal was anderes. Das ist ja viel interaktiver und freier und offener als ein Anime.
Genau, aber bei jetzt bei einer strikt bei einer zusammengehörigen Story, die sehr fokussiert erzählt ist wie Higurashi und die halt auch ein richtiges Ende hat, da ist bei mir definitiv so, ich brauche davon nicht mehr. Das ist bei Psycho Pass genauso, das ist bei mir auch so ein Ding. Ich verstehe nicht, warum nach Staffel 1 dann noch mehr entstanden ist. Dann auch ohne Urobuchi, sodass das irgendwelche Fanfictions geworden sind. Oder bei Madoka, bei Magia Record, habe ich auch nicht verstanden. Das war für mich einfach so Slop-Inhalt, Slop-Editions zu dem Franchise, die wirklich nur zum Melken, die sehr offensichtlich nur zum Melken dabei da gewesen sind und keine Vision dahinter gesteckt hat, um irgendwie mehr draus zu machen.
Ja, das Ding ist, wenn es wirklich gute Lücken in der Geschichte gibt, dann gibt's ja, dann kann sowas ja Sinn machen. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass Fate Zero in einem Fate-Universum total viel Sinn macht, dass es da nicht nur bei Fate Stay Night geblieben ist, sondern dass man gesagt hat, okay, man erzählt auch nochmal den 4. Krieg um den Heiligen Gral und die Origin-Story von Charakteren wie Kiritsugu und so weiter, die ja in Fate Stay Night auch nochmal vorkommen. Aber zum Beispiel muss ich sagen, die ganzen etwas weiter entfernten Fate-Spin-Offs, sowas wie Apocrypha oder so, ich finde die besser als irgendwelche Sequels, weil die ja das grundlegende Konzept nehmen und es in einen komplett anderen Rahmen stecken. Aber also ich würde sie nicht vermissen, wenn es sie nicht geben würde. Weil an sich ist auch Fate Zero und Fate Stay Night tolle, in sich abgeschlossene, funktionierende Geschichten. Und dann bin ich muss auch sagen, ich selber, das hatte ich glaube ich irgendwo auch schon mal gesagt in meinen Fate-Rants, ich finde Fate ist so langsam auch durch. Also ich braucht da jetzt nicht noch jahrelang neue Spin-Offs und neue Ideen. Ich glaube, alles, was man irgendwie mit dem Setting und der Lore anstellen kann, wurde gemacht. Und da finde ich es deutlich cooler, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den anderen Nasuverse-Einträgen widmet. Wenn mal ein aufwendiger Tsukihime-Anime von Ufotable kommen würde. Oder wenn Nasu selber endlich mal den zweiten Teil vom Tsukihime-Remake schreibt. Oder so. Also in dieser grundsätzlichen Welt, die ja immer noch sehr, sehr cool ist, halt neue Geschichten, komplett neue Geschichten erzählt werden. Aber naja, gut. Ist ein eigenes
glaube,
Thema.
Bei Fate ist halt so der Vorteil, dass alles, was hinzugefügt wird, dank des Multiversums die vorherigen Einträge nicht entwertet. Bei Higurashi, wenn da jetzt Go and Sotsu rausgehauen wird und jetzt vielleicht ein neues Sequel so, dann ist das ja etwas, was direkt unmittelbar die bestehende Story weiterführt. Und wenn dann die Weiterführung scheiße ist, dann ist das zumindest irgendwie sowas, dann fühlt sich das irgendwie schlimmer an. Es ändert jetzt nichts daran, dass für mich Higurashi und Higurashi Kai zwei meiner absoluten Lieblingsserien sind. Eine meiner absoluten Lieblingsserien ist. Und das für mich bei einer 10 von 10 bleibt. Aber irgendwie so in meinem Kopf entwertet das dann trotzdem irgendwie. Und das kann bei Fate nicht passieren, weil da ist das alles irgendwie für sich stehend. Du hast ein Multiversum, du kannst einfach auch den einen Universumsstrang einfach, den Multiversumsstrang dann ignorieren und es bleibt trotzdem diese in sich abgeschlossene Story in dem anderen Multiversumsstrang. Und deshalb ja, finde ich es bei Fate in Ordnung, bei Higurashi nicht.
Tja.
Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt dieses Podcasts und zwar zu 5 weiteren Anime aus der Sommerseason 2018. Frühlingsseason. Gott, ich bin schon weiter. Das fühlt sich schon falsch an, jetzt eine Frühlingsseason zu sagen. Es sind auch einfach schon 2 Serien, die wir heute haben, sind einfach auch schon abgeschlossen. Und alle von den anderen werden innerhalb der nächsten 5 Tage abgeschlossen. Innerhalb der nächsten 9 Tage. deshalb gehen wir ganz schnell rein. Und zwar beginnen wir heute mit 100 Scenes of Awajima, im japanischen Titel Awajima Hyakke, lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption.
Wo ein sehr sexy Typ den Edit macht übrigens.
Ah, oh, bist du etwa Experte?
Ja, ich bin absoluter Experte.
Oh.
Ich hab schon, warte, wie viele Folgen waren das bis jetzt? 11 Folgen davon gesehen. Nächste Woche kommt die letzte. Oh. Die habe ich aber noch nicht gesehen.
Gut, wir haben ja eine Manga-Option von Madhouse, die hatten wir letztes Jahr mit Wonderlands und The After Dinner Mysteries. Der Manga ist von Shimoda Takako, die Mangaka von Aoi Hana und Hodo Musuko, also eine LGBTQ-Mangaka, die interessante Themen verarbeitet. Ich habe Hodo Musuko immer noch nicht weiter fertig geschaut. Ich habe das damals, als das lief, das war 2011, glaube ich, habe ich das mal angefangen zu schauen und dann irgendwie kurz vor Ende vergessen, dass es existiert. Dabei war es gar nicht so schlecht, glaube ich. Vielleicht muss ich da mal wieder reinschauen. Aber gut. Der Manga von Awajima Hyakke lief von 2011 bis 2024 in 5 Bänden. Also, der ist nicht sehr häufig erschienen. 13 Jahre lang. Sehr, sehr gemütliches Pacing. Ich glaube, guck doch mal nach. Ja, so alle 2 bis 3 Jahre kam da ein neuer Band raus.
Nice.
Ja, als Regisseur haben wir Asaka Morio, der Regisseur von Nana und Chihaya Furu. Und im Drehbuch haben wir Nakanishi Yasuhiro, der diese Season schon bei The Ramparts of Ice das Drehbuch geschrieben hat. Des Weiteren noch im Charakterdesign Hamada Kunihiko, ebenfalls bekannt durch Nana und Chihaya Furu und ein absolutes Madhouse-Urgestein, der seit 1990 bei Madhouse angestellt war. Jetzt kommt nämlich die spicy Information. Der Dude, ihr habt es vielleicht irgendwie mitbekommen, hat auf Twitter vor einigen Wochen gepostet, dass er seit, ich glaube, Mai bei Madhouse gekündigt ist, ohne Abfindung, und sie ihn einfach unehrenhaft entlassen haben aus dem Studio. Obwohl er wirklich bei haufenweise Madhouse-Top-Titeln aus einer gewissen Production-Line, die größtenteils mit Asaka Morio als Regisseur auch stattgefunden haben, die Charakterdesigns beigesteuert hat und ja, bei zig Madhouse-Titeln auch einfach als Animator zuständig war. Der ist jetzt aus irgendeinem Grund, man weiß nicht warum, einfach rausgekickt worden. Hat mittlerweile ein neues Studio gefunden, aber trotzdem irgendwie eine sehr, sehr unschöne Sache. Und vor allem, dass das einfach während der Ausstrahlung von einem Titel geschieht, bei dem er Charakterdesigner ist. Das ist irgendwie nochmal extra wild. Ja. Naja. Madhouse bröckelt auseinander oder so. Aber noch haben sie Frieren. Dann auf geht's.
Matt auf Madhouse.
Endo.
Ja.
Ich hab ein Stipendium bekommen für die Zwickauer Podcaster Mädchenoberschule. Willst du mich dahin begleiten? Geil.
Ja, natürlich. Das war schon immer mein Traum, an die Zwickauer Podcaster Mädchenoberschule zu gehen.
Oh, geil. Dann können wir ja dort unseren Juri-Traum vervollständigen und gemeinsam podcasten lernen, während wir uns gegenseitig fisten.
Nice. Ich wollte dich schon immer fisten.
Nice. Dann erzähl mal, worum es in dem Anime geht.
Also um uns zu entschuldigen, es ist eine, also ich weiß nicht, irgendwann, wenn Leute sich das hier in 3 Jahren anhören, dann werden die das vielleicht nicht mehr wissen, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist eine extreme Hitzewelle in Deutschland, es ist in unseren beiden Wohnungen extrem heiß, wenn heute unsere Hirne irgendwie noch langsamer laufen als sowieso schon und ihr wisst, sie laufen sonst auch schon ziemlich langsam, dann liegt das daran. Also da müsst ihr uns ein bisschen entschuldigen.
Ich glaube, wer das in 3-4 Jahren hört, der wird sich denken, was heulen die rum wegen 35 Grad oder so. Aktuell ist eine Hitzewelle mit 50 Grad.
Nun. Oder eine Eiszeit. Das wäre doch auch mal wild. Eine richtig krasse Eiszeit. Wenn ihr in euren Igloos sitzt, dann denkt ihr euch, Mensch, da wäre ich gern dabei gewesen, die letzten warmen Tage. Hätte ja keiner wissen können, dass die Sonne eines Tages einfach explodiert und verschwindet. Naja, gut, kommen wir zum Anime. Also, die Awajima Opernschule ist eine Opernschule in Awajima und hat einen legendären Stand in der gesamten japanischen Theaterwelt. Viele bekannte, prominente Schauspielerinnen, ich glaube, es ist eine reine Mädchenschule, sind von da hervorgegangen und blicken in Interviews und ihren Biografien immer wieder auf ihre Zeit in Awajima als eine sehr besondere Zeit zurück. Es ist also ein Ort mit einer sehr besonderen Atmosphäre, der irgendwas mit den Leuten macht, die dort sind. Ja, und das passiert auch mit den Menschen, denen wir im Laufe dieses Animes begegnen werden. Denn in A Hundred Scenes of Awajima geht es um gefühlte 6000 Milliarden Mädchen, die meisten davon mit burschikoser, extrem kurzer Frisur, die dort an die Schule gehen und dann da ganz viel Herzschmerz und Drama und Auf und Ab und was weiß ich nicht erleben. Und in der ersten Folge zum Beispiel, da verfolgen wir Wakana Tabata, die da in Awajima ankommt und direkt die Umgebung kennenlernt, in der natürlich ein großes Konkurrenzdenken herrscht, in der sehr viel übereinander gelästert wird, in der sich aber auch wirklich tiefe Freundschaften schließen lassen. Und ja, das ist hier an der Tagesordnung. Und die Wakana Tabata, die ist so unfassbar relevant für diesen Anime, dass die nicht mal auf dem Key-Visual ist. Ja, das ließ sich von der ersten Folge noch nicht so ganz einschätzen.
Warte, die ist doch auf dem Key-Visual.
Nee.
Ach so, du siehst das. Ich rede von dem, ich sehe das Key-Visual bei AniDB, das Haupt-Key-Visual, da ist sie drauf.
Ich sehe das bei Anisol, nicht bei Anisol,
bei Anilist. Ist es nicht mit drauf, nee, aber das scheint nur, das bei Anilist scheint ein gecropptes zu sein oder scheint ein entcropptes vom Hauptwischel zu sein. Warte mal, ich poste mal im Discord das Hauptwischel, das sieht so aus. Und da sind,
ich glaube, das Hauptvisual ist auch viel repräsentativer, weil da sind, glaube ich, wirklich alle Charaktere zu sehen, die so regelmäßig eine Rolle spielen in einem Anime.
Ja.
Ja, also wie gesagt, man von der ersten Folge ausgehend kann man das ganz schlecht ableiten oder man kann es schon ableiten, aber lasst mich euch sagen, als jemand, der schon 11 Folgen davon gesehen hat, dass dieser Anime halt wirklich, also der Titel ist auch ernst zu nehmen. Wir haben einen unglaublich großen Maincast, die halt alle erfolgreiche Schauspielerinnen sind oder mit erfolgreichen Schauspielerinnen verwandt oder vielleicht auch Awajima mal geschmissen haben oder was weiß ich, alle eine Geschichte zu erzählen haben, die hier im Anime erzählt werden. Und es sind ganz viele kleinere Einzelgeschichten, die erstmal losgelöst voneinander wirken. Und dann aber am Ende, wenn man, je weiter man guckt, desto mehr und mehr Sinn ergeben und desto mehr sieht man ein Puzzle und wie diese ganzen kleineren Schicksale miteinander zusammenhängen und ja, das alles dann doch irgendwie so ein bisschen miteinander aufbaut oder die Leute zumindest verbunden miteinander sind. Und da muss ich sagen, da schlagen mir 2 Herzen in meiner Brust. So, auf der einen Seite finde ich diese Art von Writing extrem cool. Also eins meiner Lieblingsbücher, und zwar Girl, Woman, Other von Bernadine Evaristo ist zum Beispiel genauso geschrieben. Da geht es um schwarze Frauen in England, im modernen England. Und da wird auch in den ersten Kapiteln so von immer einer anderen Frau die Geschichte erzählt sozusagen. Und es wirkt erstmal alles unglaublich losgelöst, bis auf die Gemeinsamkeit, dass die halt alle in England leben. Aber am Ende merkt man dann immer mehr, was die miteinander zu tun haben und dass da Verknüpfungen sind und so weiter. Deswegen, ich finde das Writing an sich super cool. Ich muss halt nur sagen, das ist ein Anime, der bietet sich so überhaupt nicht an, ihn Airing zu schauen. Also ich zumindest, ich weiß, es gibt andere Leute, die waren da mit mehr Passion dabei, die können da den Überblick behalten. Ich als totales ADHS-Brain, das eine Woche später schon wieder fast alles vergessen hat, was letzte Woche passiert ist, hab totale Probleme gehabt, dem zu folgen. Weil es wird ständig zwischen Charakteren hin und her gesprungen, es wird ständig zwischen Timelines hin und her gesprungen. 90% der Zeit hatte ich gar keine Ahnung, wo wir hier gerade zeitlich zu verorten sind. Und dadurch, dass die Geschichten einem, finde ich, auch wenig offensichtliche Hints geben. Also der Anime gibt einem wenig Hilfestellung. So, es gibt selten dann mal Flashbacks oder Überblendungen oder, ach ja, lieber Zuschauer, das ist übrigens dieser Charakter von vor 10 Folgen, sondern du musst dir das alles merken. Du musst so richtig Raildex-Timeline-mäßig da sitzen und dir das alles selber zusammenstochern. Und ich glaube, dass das, wenn man den Anime schnell guckt oder ein sehr gutes Gedächtnis hat und kein ADHS, dass das dann schon sehr cool ist und dass das dann am Ende doch ein ziemlich nices, rundes Narrativ ergibt. Aber zum wöchentlich Schauen fand ich das extrem anstrengend. Ja, und kann deswegen ehrlich gesagt auch relativ wenig so über die Storyqualität urteilen, weil ich die meiste Zeit einfach confused war und versucht habe, irgendwie die Szenen zu interpretieren, die da gerade vor mir waren und irgendwie zu verstehen, wo sich das jetzt zeitlich verordnet und mit wem dieser Charakter schon wieder verwandt ist. Und ja, deswegen, die Namen, finde ich, sind auch sehr, sehr schwierig zu merken. Und was das Ganze auch nicht einfacher macht, ist, finde ich, dass die Charakterdesigns sich auch sehr, sehr ähnlich sind. Also wir haben hier wirklich sehr viele Mädchen mit sehr kurzen schwarzen Haaren. Und das ist so das Default-Charakterdesign. Natürlich gibt's da schon Unterschiede, aber es ist sich schon alles sehr, sehr ähnlich. Also man hat jetzt wenig Merkmale. Es ist alles sehr realistisch gehalten. Deswegen haben auch alle Charaktere eher so eine tame, realistische Persönlichkeit, wodurch die dann natürlich auch nicht besser auseinanderzuhalten sind. Und jetzt würden wir Fans natürlich sagen, ja, aber in Folge 3 hat sich doch die Izumi, Nokami, Fuyoko komplett anders verhalten. Wie kann dir das nicht aufgefallen sein? Wie gesagt, wenn man das verfolgt und wenn man da Track keepen kann, dann ist das, glaube ich, auch so. Aber wie gesagt, beim wöchentlichen Schauen als jemand mit einem ADHS-Brain, der sehr, sehr schlecht darin ist, dann solche Zusammenhänge sich zu merken, ist es eine absolute Pain.
Kann ich jetzt natürlich noch nicht so ganz nachvollziehen. Es ist eine Kritik, die ich zu dem Ding schon mehrfach gelesen habe. Aber die erste Folge hatte das Problem ja jetzt noch nicht so wirklich. Denn da sind wir einmal in der Gegenwart, schätze ich. Oder zumindest in der Gegenwart von einem der Charaktere. Und dann gibt's den größeren Teil der Folge, gibt's einen Flashback-Moment über die Zimmergenossin von dem Mädel, um die es ganz am Anfang ging. Und die Zimmergenossin war da eben mit einer Freundin zusammen an einer Mädchengrundschule und dann später an einer Mädchenmittelschule. Da kann ich jetzt bloß als eine Sache, die vielleicht verwirrend sein kann, könnte ich so nachvollziehen, dass die Freundin von ihr jedes Mal die Frisur wechselt, wenn man sie sieht. Also so in der Grundschule hat sie eine andere Frisur als in der Mittelschule und in der Mittelschule hat sie eine andere Frisur als dann in, ich denke mal, dass dann ganz am Schluss das dann eher so ein Flash-Forward war als in der Oberschulzeit. Aber da ist es vom Erzählstrang her schon so aufgebaut, dass man schon rafft, dass das derselbe Charakter ist, weil es sehr offensichtlich ist und das da zumindest auch linear erzählt ist. Entsprechend, ja, kann ich jetzt noch gar nicht so richtig sagen, ob ich das schlimm finden werde oder so, diese Art und Weise, die Geschichte so zu strukturieren, weil es in der ersten Folge einfach problemlos funktioniert hat. An sich finde ich das auch ganz cool, aber ich habe noch nie, muss ich zugeben, einen Slice-of-Life-Anime auf diese Art und Weise erlebt. Also ein Slice-of-Life-Anime, der seine Geschichte unchronologisch erzählt mit mehreren Hauptcharakteren, deren einzelne Schicksale wir über mehrere Folgen hinweg erleben und die dann am Ende irgendwie in irgendeiner Form zusammenlaufen. Das ist ja jetzt zum Beispiel was man in Dark zum Beispiel hat oder Higurashi, wo wir eingangs schon drüber geredet haben und so. Und da finde ich das auch ziemlich cool. Aber das sind natürlich Horror-Mystery-Serien. Und hier haben wir jetzt einfach nur eine Slice-of-Life-Serie. Und da ist natürlich dann die Frage, wie fühlt sich das dann an in einem Slice-of-Life-Kontext, wo man eigentlich eher so Geschichten erlebt, bei denen man eben, naja, runterkommt oder in irgendeiner Form ein lineares Drama gewohnt ist oder so. Und ich hätte zumindest Interesse, mal zu erleben, wie sich das in so einem Kontext, in so einem Drama-Slice-of-Life-Kontext anfühlt. Unabhängig davon habe ich generell, hat die erste Folge bei mir ziemliches Interesse geweckt, weil ist wieder so ein Gabby-Anime, das habe ich letztens schon mal bei irgendwas gesagt, bei John Lewis Witch, glaube ich, und bei Akane Banashi. weil wir hier einfach wieder irgendwie so ein Setting haben, bei dem sehr, ich glaube, sehr realistische menschliche Konflikte möglich sind und auch schon in der ersten Folge gezeigt wurden. Da ging es eben darum, dass sich am Ende herausgestellt hat, dass die Freundin, mit der sie zusammen eigentlich auf diese große an diese große Mädchenmusikoberschule möchte, dass die eigentlich losgelöst werden wollte von ihrer deutlich talentierteren Freundin und deshalb eben vorgegaukelt hat, ihr Vater hätte ihr das verboten, an diese prestigereiche Mädchenmusikschule zu gehen. Und das war so etwas, das hat man schon gemerkt während der ersten Folge, wo das eine relativ schnell erzählte Flashback-Story war, fand ich das aber auf emotionaler Ebene intensiv genug erzählt, dass man schon gemerkt hat, dass es so in die Richtung gehen wird. Und dass dann am Ende so das Reveal kam, sie wollte nicht mehr im Schatten stehen von ihrer talentierten Freundin und deshalb hat sie sich von ihr losgelöst. So, das fand ich schon eine ziemlich realistische und coole Geschichte, so am Ende. Ich weiß nicht, ob die nochmal irgendwie relevant wird oder ob das jetzt so mit den beiden jetzt fertig auserzählt ist nach der einen Folge. Hat sich jetzt eher so wie auserzählt angefühlt. Aber dafür, dass das einfach eine in 15 Minuten auserzählte kleine Geschichte war, fand ich die sehr, sehr stark erzählt und auch umgesetzt. Also Regie fand ich auch sehr top. Gleichermaßen kann ich verstehen, wenn das nicht so ein Ding für jeden ist, weil wenn ich mich jetzt versuche, 15 Jahre in die Vergangenheit zurückzuerinnern, als ich Hodo Musuko von derselben Mangaka geschaut habe, das hatte jetzt nicht denselben Regisseur, das hatte den Fate Zero Regisseur, also Aoki, aber das hat sich in meiner Erinnerung ziemlich ähnlich angefühlt. Das ist ziemlich langsam und so mit so einem Fokus auf ruhige Emotionen erzählt. Du hast ganz viele Atmo-Momente, wo effektiv nichts passiert und man sehr subtil auf die Emotionen der Charaktere achten muss, um hier Dinge zu verstehen, die nicht unbedingt erzählt werden, sondern also die nicht unbedingt mit Dialogen erzählt werden oder mit Monologen, sondern einfach mit dem, was man sieht. Und ich glaube, das hat damals, als ich Hodo Musuko geschaut habe, mich so auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich so relativ schnell dann die Serie vergessen habe, wo ich sie eigentlich gar nicht mal so schlecht fand, weil ich es damals ein bisschen als anstrengend empfunden habe, diese Erzählweise. Ich glaube, heutzutage bin ich da mehr gewappnet als damals mit 19, als ich das geschaut habe. Heutzutage lasse ich mich eher auf solche Geschichten ein. Während ich damals dann relativ schnell relativ schnell das ADHS-Brain einfach den nächsten Anime irgendwie sich gegriffen hat, der jetzt interessanter wirkte.
Ich muss sagen, für mich funktioniert das so gar nicht. Also diese extrem abgehackten, extrem komprimierten Geschichten. Es funktioniert für mich einfach weniger, weil ich nicht mit den Charakteren warm werde. Weil die einzige Funktion, die der Charakter in dieser Geschichte hat, also eine Geschichte muss ja nun mal aus funktionalen Elementen bestehen. Ich glaube, das hieß irgendwie in der Literaturtheorie von Stanzel irgendwie Cardinal Elements und Satellite Elements. Und Cardinal Elements sind die den Plot vorantreiben und relevant für die Handlung sind und so. Und Satellite Elements sind die dazu da sind, die Welt mehr auszugestalten oder einfach so ein bisschen Fluff hinzuzufügen und so weiter und so fort. Und gerade die Sympathie für Charaktere funktioniert für mich nur, wenn da auch in deren Charakterisierung ein paar Satellite-Elements ist und es nicht nur auf das Wesentlichste runtergedampft wird. Und du kannst in 15 Minuten, finde ich, einfach keine Geschichte erzählen, die nicht auf das Wesentlichste runtergedampft ist. Und dementsprechend hat dieses Drama für mich auch keinen Anklang gefunden. So, das, was sie damit erzählt haben, ist eigentlich ganz nice. Aber ich fühle nicht mit, nur weil es eine dramatische Situation ist. So, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und das, finde ich, ist auch das Problem mit dieser hackstückelten Erzählweise. Weil bei Bernadine Evaristo war das zumindest so, dass diese Geschichten dieser Frauen in England alle auserzählt waren. Also du hattest erst, keine Ahnung, ein Kapitel die Geschichte von der, dann ein Kapitel die Geschichte von der und so weiter und so fort. Also jeder hatte ein eigenes Kapitel, das Anfang, Mittelteil und Schluss hatte. Und dann ging es quasi zur nächsten Frau. Und hier ist es aber so, dass diese Kapitel gechoppt sind in 60 verschiedene Stücke und beliebig irgendwie zusammengesetzt. Und dann spielt mal wieder dieser Charakter eine Rolle und dann spielt mal wieder der eine Rolle und dann wird das aber erstmal nicht weitererzählt, sondern es geht erstmal wieder zu dem Charakter über und so weiter. Ohne Not, meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach hätte es auch funktioniert, wenn man das so wie Bernadine Evaristo gemacht hätte. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an den Writing-Style von Die Braut des Magiers, den ich auch extrem anstrengend finde, weil er ständig irgendwelche Storystränge anfängt, die dann aber erstmal liegen gelassen werden für Ewigkeiten. Und ja, weiß ich nicht, das ist so extrem fragmentierte Erzählweisen da, die gehen bei mir oft auf Kosten der Emotionen und der Identifikation mit den Charakteren. Und deswegen funktioniert es für mich nicht so gut. Auch deshalb, weil der Anime, finde ich, hier so ein bisschen, ja, generell alles, das ist natürlich total subjektiv, weil das kann man auf der einen Seite atmosphärisch nennen oder auf der anderen Seite kann man sagen, in diesem Anime ist halt alles melodramatisch. So, es gibt halt keine Momente, in denen die Charaktere sich nicht irgendwie bedeutungsschwanger anschauen und mit so einer leicht traurigen Stimme über irgendetwas reden und über irgendeine Entscheidung, die aber nicht ihre eigene ist, weil in ihren Herzen sieht es dann nochmal ganz anders aus. Und das ist halt irgendwie so das One-Trick-Pony. Das erinnert mich so an die Werke von der Violet Evergarden-Autorin, wo wir uns ja letztens auch bei Four Seasons drüber ausgelassen haben, wo ja auch das One-Trick-Pony darin besteht, dass die ganze Zeit irgendwas mit Tod, irgendwas mit jemandem lieben verlieren und am Ende liegen sich alle heulend in den Armen. Und das ist hier halt letztendlich auch so. Und es gibt sehr wenige. Und wenn das nicht catcht, wenn dieses Bedeutungsschwangere nicht catcht, dann catcht nichts an diesem Anime. Weil alles ist genau darum aufgebaut. Also das ist, glaube ich, doch ein totaler Hit or Miss. Deswegen würde ich jedem empfehlen, mal erstmal 2-3 Folgen davon zu gucken. Und ich glaube, nach Folge 3 kann man hier, also hier funktioniert die 3-Episoden-Regel, ich glaube, nach Folge 3 kann man sehr gut einschätzen, ob es einen abholt oder ob man es droppen kann. Und wenn man da sitzt nach Folge 3 und sagt, das ist nichts für mich, dann kann man es auch droppen. Dann wird auch nichts mehr kommen, das einen umstimmt, weil der zieht von Anfang bis Ende genauso durch. Ja, wie gesagt, mein Fall war es jetzt nicht, mich hat's nicht abgeholt. Es könnte sein, dass es mich ein bisschen mehr abgeholt hätte, wenn es linearer erzählt wäre oder wenn ich den in einem Stück durchgebinged hätte und nicht wöchentlich geschaut hätte. Aber so muss ich ganz ehrlich sagen, ja, hat's bei mir nicht funktioniert. Ein schlechter Anime ist es aber natürlich nicht. Gut,
jo.
Dann Zahlen, jetzt haben wir super viel gesabbelt. Auf MRL hat die Serie eine 6,82 bei 2028 Bewertungen, ist also eher ein Underdog-Titel. Stand ist hier der 17.06.2026. Unsere Community gibt eine 5,20 bei 10 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du?
Ja, für mich war es dann doch recht starker Einstieg und hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich würde eine 7 von 10 geben. Endo.
Ich gehe deutlich weiter runter, gebe eine 5 von 10. Wie gesagt, ich kann das, also ich sehe, was Leute in dem Anime sehen und da gibt es auch was zu sehen, weil ich glaube, am Ende ist das eine sehr unique und sehr sorgfältig geschriebene, doch eher komplexe Geschichte, aber man muss die Erzählweise und die Machart mögen und das tue ich, glaube ich, leider doch eher weniger. Deswegen reicht's für mich hier nicht über Mittelmaß hinaus.
Dann gehen wir vom Mittelmaß jetzt zu einem absoluten Banger-Titel, bei dem auch Endo wieder Experte ist. Und zwar: oh. The strongest job is apparently not a hero or a sage, but an appraiser. In Klammern provisional. Worauf auch immer sich das provisional bezieht, ich weiß es nicht.
Das ist voll der lustige Gag, weil er ist bis zum Ende nur ein provisional appraiser. Ach, er so hat die Rolle nie so hundertprozentig.
Okay. Auf Japanisch. Saikyo no shokugyo wa yusha demo kensha demo naku kanteishi kari rashi desu yo. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll, wo ein sehr cooler Typ leider Edit machen musste.
Eine Light-Novel-Adaption von Studio Flat, die hatten wir letztes Jahr mit Almas Chan Wants to be a Family und 2022 mit The Little Lies We All Tell. Die Novel läuft seit 2016, also hat man da auch so langsam mal wieder, man merkt, dass immer mehr Isekai-Titel irgendwie aus von vor 10 plus Jahren herausgekramt werden müssen, weil man irgendwie nichts Brauchbares mehr findet sonst. Und anscheinend sind auch die von vor 10 plus Jahren Titel nicht mehr brauchbar. Regisseur ist...
Naja, alle von damals wurden halt schon adaptiert und jetzt gehen sie halt an den Bodensatz, der damals bewusst liegen gelassen
wurde. Aber heutzutage muss es doch auch noch einen Bodensatz geben, der bewusst liegen gelassen wurde.
Ja, den kriegen wir dann in 10 Jahren.
Ach so, okay, super. Als Regisseur haben wir Hoshino Makoto, bekannt für das eben erwähnte The Little Lies, Big Hotel und Banished from the Heroes Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside. Ansonsten aber noch beim Drehbuch Shimizu Megumi, die ebenfalls bei fantastischen Isekai-Titeln wie Private Tutor to the Duke's Daughter und Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers Drehbücher geschrieben hat. Ich kann das alles nicht mehr. Auf geht's.
Titten! Ich habe einen Witz gehört, ne? Das glaubst du mir gar nicht. Okay.
Erzähl mal,
also, pass mal auf. Ja. Also, da ist so ein Typ, ne?
Ja.
Und der trifft eine Elfe und die hat so fette Titten, dass ständig der Knopf von ihrem Oberteil abspringt. Okay, ich hab mal bessere. Okay, pass mal auf. Ja. Stell dir mal vor, so ein Furry, ne? So ein Furry, der so 2 Meter groß ist und so voll der Muskelmann, ne? Und der unterwirft sich einfach einem kleinen Jungen. ich wollte eine Light Novel schreiben. Verreck, du Bastard, komm, verreck endlich. Ich sollte eine Light Novel schreiben. Wo wird's denn gehen in dieser Light Novel?
Worum
wird's gehen?
Also, das ist der Junge, der ist 16, aber sieht aus wie 3 und er wird geisekalt und dann trifft er auf eine Elfe, der mit dem Knopf wegspringt und den Ding in die Brust. Und er fällt auch manchmal um. Und er macht der lustige Gesichter. Bitte tötet mich.
Mich dazu. Ey, wir haben angekündigt, dass es heiß und unsere Gehirne funktionieren nicht. Möchtest du in 1-2 einfachen Worten mal zusammenfassen, worum es denn ging?
Wurde nicht schon einfach genug gerade eben? Okay. Habe ich nicht schon alles zusammengefasst, worum es geht? Also gut, er kann sich noch Statuswerte anzeigen lassen. Boah, es gibt Menüs und diese Menüs haben sogar Stimmen.
Und er ist ein Appraiser, das ist aber eigentlich total egal. Das spielt eigentlich kaum eine Rolle in der Story. Und okay, also ich habe einige Dinge hier auszusetzen. Also erstmal eine kleine Vorabinfo. Ich habe diesen Anime schon komplett gesehen. Das heißt, ihr bekommt jetzt quasi so einen Hybride aus typischem Season-Ersteindruck und Bonus-Content. Das, was eine wunderbare Werbung ist für einen anderen Podcast von uns, und zwar die Nana One Bonus Time. Die hat bestimmt der ein oder andere von euch schon mal gehört, denn die erscheint im normalen Podcast-Feed, in dem ihr auch gerade diesen Podcast hier hört. Und da reden wir über Anime, die nicht Teil des regulären Season-Lineups sind, sondern auch in der Vergangenheit liegen können und geben da Gesamteindrücke statt Ersteindrücke und das ist dann sehr, sehr hörenswert. Genau, das schon mal als Vorab-Info. Also ich kenne die ganze Serie schon und ich kann euch schon mal sagen, also meine Line war quasi so, ich habe die Serie ja bei Crunchyroll bearbeitet, ne? Das heißt, ich musste die sowieso gucken und ich versuche mich ja immer mit meinen Projekten anzufreunden irgendwie, weil die mich ein Vierteljahr begleiten werden oder sogar länger. Und genau, dann habe ich halt angefangen, den zu schauen und nach der ersten Folge dachte ich mir, ja, das könnte eine okaye Brain-of-Isekai-Comedy werden. Es ist super scheiße inszeniert, es sind unfassbar uninspirierte Witze, teilweise so richtig typischer, komplett ausgelutschter und auch maximal uninspiriert vorgetragener Anime-Humor und so weiter, aber die Elfe ist ganz hot und ja, vielleicht kann das ja irgendwie werden. So, Folge 1 und 2, würde ich sagen, ist dann auch so, ja, so, ich will jetzt nicht sagen Konosuba-esk, weil Konosuba ist qualitätsmäßig Universen von dem hier entfernt.
Ja, wirklich.
Aber es ist halt, also. Aber wenn ich Konosuba sage, wisst ihr halt ungefähr, okay, es ist Isekai-Comedy. Und da dachte ich mir, und die ersten beiden Folgen sind halt noch so, es gibt auch eine nicht zu verachtende Portion edgy, weil halt immer wieder die Titten von der Elfen in die Kamera springen. Und ab Folge 3, also am Ende von Folge 2, gehen die dann getrennte Wege. Und ab da kommt diese Elfe fast gar nicht mehr vor, obwohl die auf jedem Key-Visual ist und auch ziemlich prominent im Opening und Ending. Und die ist aber wirklich halt kompletter Bait einfach nur. Der Typ begegnet dann einem Furry und einem kleinen Mädchen und reist mit denen durch die Gegend. Und die Elfe, also ich sag mal doch so von Folge 3 bis, ja, so 6-7 ungefähr, kommt die Elfe einmal pro Episode vor und hat eine Badeszene. Für so 30 Sekunden, also das ist dann ihr Beitrag, dass man sie dann einmal ganz kurz 30 Sekunden nackt sieht. Wow. Und dann geht's wieder in die langweilige Story mit dem Typen und dem Furry. Aber das fällt so ab Folge 7 rum auch komplett flach und dann geht's nur noch um den Typen und den Furry. Und es ist dann auch die maximal generischste Isekai-Scheiße ever. Also was in Folge 1 noch so einen gewissen Crash-Unterhaltungswert hat, ist halt das, ja, wie konzeptlos der Humor hier einfach ist. Und wie unhinged und abgedroschen hier einfach wirklich die durchgenudelsten Anime-Jokes ever reingeprügelt werden. Vollkommen schamlos.
Ey, es hat sich zeitweise wirklich angefühlt wie so ein beschissener Shonen-Anime aus den 90ern, der so wirklich ausschließlich aus richtig, richtig, richtig schlechtem Slapstick-Humor besteht, der wirklich, den wirklich maximal so ein geistig zurückgebliebener Fünfjähriger lustig finden kann.
Ja, und es hat auch die ganze Zeit irgendwelche total billigen Soundboard-Soundeffekte so. Und ich finde das hat aber einen gewissen Unterhaltungswert. Nur wie gesagt, der fällt halt ab Folge 2 komplett weg. Und ab da ist es halt wirklich nur noch unglaublich ranziger Isekai-Slop, wo es dann darum geht, dass sie in irgendwelche Dungeons gehen und neue Statuswerte bekommen und also wirklich so den ranzigsten 0815 Scheiß, der in jedem Isekai vorkommt. Das heißt, nicht mal den niedrigen Standard einer trashig unterhaltsamen Trash-Unterhaltung konnte es halten und ist dann weiter degeneriert. Also unglaublich beschissen. Unglaublich beschissen. Dazu sieht es halt noch aus wie Arsch und zwar durchgehend. Selbst die Action in dem Anime ist unfassbar unspektakulär und bewegungsarm und scheiße und langweilig. Die ganze Inszenierung ist scheiße und langweilig. Die Charaktere sind scheiße und langweilig. Also der Main-Character ist eine übelste Kartoffel.
Ich würde nicht mal sagen, dass die Elfe angemessen hot war. Selbst die Elfe in dem Light-Kurz-Anime, den wir gleich als nächstes geschaut haben, sieht hotter aus als das, was wir jetzt hier in dem vollwertigen Anime bekommen haben. Dabei haben wir die bloß im Ending gesehen.
Sie ist noch mein Lieblingscharakter aus dem Cast, weil sie zumindest irgendwie, ja, so ein bisschen so den Idioten-Comedy-Vibe hat, so ein bisschen. Weil die anderen Charaktere sind halt wirklich, also, er ist eine Kartoffel, der Furry, das ist halt wirklich sein einziger Charakterpunkt, dieses, haha, guck mal, das ist voll der starke, große Furry, aber der hat übelsten Respekt vor diesem kleinen Jungen und unterwirft sich ihm die ganze Zeit. Ja, und das kleine Mädchen, das ist dabei. Das hat, die wird auch, ey, immerhin, die wird auch nicht krass sexualisiert oder so. Die ist halt wirklich einfach nur vorhanden. Die ist dabei, die läuft mit. Und von Zeit zu Zeit gibt es schon so ein leicht problematische Jokes nach dem Motto, sie will ihn heiraten oder was weiß ich. Aber ja, es ist nicht die schlimmste Sexualisierung, die wir bis jetzt in der Hinsicht in Anime gesehen haben. Aber es ist halt alles unfassbar irrelevant. Es ist unfassbar persönlichkeitsarm. Dieser gesamte Anime. Es gibt nichts, was diesen Anime irgendwie auszeichnet. Die Big Titty Elfe hätte es noch ein bisschen rausreißen können, aber nicht mal die gibt es. Und deswegen, also das ist der generischste Kack-Isekai ever.
Okay, Zahlen. Auf ML haben wir eine 4,11 bei 2156 Bewertungen. Stand hier der 17.06.2026 und das Community gibt eine 2,50 bei 6 Bewertungen. Hat auch gar keiner Bock drauf gehabt auf den Track. Endo, gib deine 1 von 10.
Nee, was? Ich gebe keine 1 von 10, ich gebe eine 3 von 10. Was? Weil ich hatte auch schon Anime, die noch schlimmer waren. Ich hatte ja auch schon Anime, die aggressiv problematisch waren, wie Middle-Aged Online-Shopper in Another World und die keine 2 unterhaltsame Folgen hatten, sondern 12 beschissene Folgen. Deswegen kann ich hier keine 1 geben. Ich kann hier nicht die Tiefstwertung geben.
Ja. Kommt da noch was?
Gabby.
Ja, also ich unterscheide nicht mehr zwischen guter Pisse oder schlechter Pisse. Pisse bleibt Pisse. 1 von 10 kann ins Klo runtergespült werden, da wo Pisse hingehört. Und wir kommen direkt weiter zu Monster Eater. Oh, im japanischen Titel, wo ist es, meine Liste hier? Mamono no Kurai no Bokensha, ore dake Mamono wo Kurate Tsuyoku naru. Lizenziert von Animus.
Universe gibt's halt auch noch.
Ein Light-Anime zu einer Light-Novel von Imagica Infos und Imageworks Studio, die typischen Light-Novel-Studios, die wir diese Season schon mit The Great Sage Riddle and The Hands of Time und Hiyaki Yakusho hatten. Novel läuft für 2023. Als Regisseur haben wir Sato Hikaru, bekannt für The 100 Girlfriends Who Really, 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 Really Love You und Dropkick on My Level. Ja, einfach die nächste Pisse. Es ist ranziger Isekai mit Menüs und Statuswerten und dem ganzen anderen Kack, nur dass der Hauptcharakter Monster ist, was eigentlich verboten ist, weil Monster den Menschen eine drogenartige Euphorie und verstärkte Kräfte bescheren, aber danach werden sie schwer krank und können mitunter davon sterben, deshalb ist Monsteressen verboten in dieser Welt, in der überall Dungeons existieren. Und unser Hauptcharakter ist einer der schwächsten Abenteurer, hat Rang E und kann überhaupt nichts und alle spucken auf ihn, den Hurensohn. Und er hat aber eine große Fähigkeit, denn gibt es keine Statuswertänderungen, wenn er irgendwas zu sich nimmt. Also kann er fröhlich Monster essen und wird dadurch nicht kaputt. Und jetzt macht er sich auf den Weg zu einem neuen Dungeon, um dort Geld zu verdienen oder so und wahrscheinlich eine
Pokémon-Meister zu werden.
Mittel-Tiddy-Elfe zu treffen, mit der zusammen er dann Pokémon-Meister werden kann oder so. Ja, es ist ein Isekai-Light-Anime. Ihr kennt den Spaß. Diesmal ein bisschen länger, 13 Minuten pro Folge mit Opening und Ending zusammen. Inhaltlich Schlons.
Man muss ja auch mal was Positives anmerken. Der Titel ist Programm. Er ist tatsächlich Monster.
Das, ja.
Das ist kein Etikettenschwindel hier. Man bekommt das, was draufsteht.
Absolut. Also wenn ihr einfach nur einen Dude sehen wollt, der Monster ist, der nicht besonders stark animiert ist, weil es halt ein Light-Anime ist, dann bekommt ihr genau das, was ihr wollt. Die Elfe ist, wie gesagt, cuter als die im Anime davor, aber die kommt halt in der ersten Folge nicht vor, von daher können wir die nicht akkurat einschätzen. Ja.
Ja. Ja. Das war's eigentlich. Isekai Schlons mit einer Heroes Party, die ihn ganz bestimmt nicht in der zweiten Folge zurücklassen wird, weil alle den Monster Eater verachten, weil er Monster eatet.
Oh nein.
Weil das mal einer ist, der auch tut, was angekündigt
wurde. Jawohl.
Und die anderen faulen Säcke tun das nicht und sind neidisch auf den und haten den deswegen. Deswegen nämlich.
Der ist nämlich ein Macher.
Genau. Warum bist du kein Macher?
Ja.
Die Inflation schläft nicht. Warum tust du es?
Okay, kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 4,11 bei 2156 Bewertungen. Wait a fucking second. Die Bewertung habe ich hier definitiv nicht bei MRL stehen. Ich weiß nicht, woher die kommt, ehrlich gesagt. Das ist wahrscheinlich ein Tippfehler. Ich habe hier, ich korrigiere das mal kurz, eine 5,96 bei 3069 Bewertungen. Nice. Unsere Community gibt eine 2,50 bei 6 Bewertungen. Endo.
2 von 10, weil die Elfe nicht vorkam. Sonst hätte er auch eine 3 gekriegt. Aber ohne Elfe, ohne Punkt. Gabby.
Andere Art von Pisse, aber trotzdem Pisse. 1 von 10. Und damit kommen wir zum vorletzten Anime und zwar Pardon, The Intrusion, I'm Home. Im japanischen Tadaima, Ojama Sanemas. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll.
Eine Manga-Adaption von Tatsunoko Production, Seven und Gonzo. Ich habe keine Ahnung, was Gonzo mit dem Anime zu tun hat. Aber ich habe ein bisschen recherchiert, weil Gonzo als Animationsstudio existiert ja gar nicht mehr. Deren kompletter Animationsteil ist jetzt Studio Kai. Und Gonzo ist eigentlich nur noch eine rechte Verwaltung für alte Gonzo-Titel als Unternehmen und hat quasi auch keine Mitarbeiter mehr. Trotzdem sind sie hier als Animationsstudio gelistet. Und ich glaube, ich habe rausgefunden, warum das so ist. Also, hear me out. Laut den Credits, die ich ein bisschen analysiert habe, hat Tatsunoko Production hier den Hauptauftrag bekommen. Die haben das dann an Gonzo komplett geoutsourced und Gonzo hat das dann an Seven komplett geoutsourced. Fast alle Credits sind von Seven, außer bei der Hälfte der Folgen, weil da sind nämlich alle Credits von Namu Animation, was ein koreanisches Studio ist, an das dann Seven geoutsourced hat. Also, Tatsunoko Production hat an Gonzo geoutsourced, Gonzo hat, weil es kein Animationsstudio mehr ist, an Seven geoutsourced und für die Hälfte der Folgen hat dann Seven an Namu Animation, ein koreanisches Studio geoutsourced. Peak Anime Industrie 2026. Geil. Ja, Tatsunoko Production hatten wir letztes Jahr mit The Gatherers Adventure in Isekai und Turkey und Seven hatten wir letzte Season mit High School Kimengumi. Ansonsten haben sie auch ganz viel Hentai produziert in den letzten Monaten und Jahren. Der Manga läuft 2020. Als Regisseur haben wir hier Imasaki Itsuki, bekannt für Highlights wie Hensuki und Ningen Fushin. Ja, ich erwarte Großes. Auf geht's.
Ja. ich hab da keinen Bock drauf.
Also Endo.
Ja.
Das kann so nicht weitergehen.
Finde ich auch.
Also, du guckst mehr als ein Anime. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass du gar kein echter Fan bist.
Stimmt.
Weil ein echter Fan würde nur einen einzigen Anime schauen.
Das ist wahr.
Und deshalb breche ich jetzt durch deine Wand.
Da komme ich mit dem Maschinengewehr.
Endo, worum geht's? Erwartet heute nichts mehr von uns.
Eine Podcast-Folge schon so die Cringe-Compilation ist. So, ist halt einfach so. Eine reguläre Podcast-Folge. Hammer. Es geht um die Linko. Die ist ein sehr großer Anime-Fan und schaut nach der Arbeit zum Runterkommen, wenn sie aus dem Büro nach Hause kommt, sehr, sehr gern Anime. Die hat nur ein kleines Problem. Bei allen Anime, außer einem einzigen, dem, wie haben sie es nochmal genannt? Ich kann mir sowas doch nie merken mit meinem...
Den Pinguin-Fotzen-Club.
Oder irgendwie so. Ja, so, tatsächlich, es war Haskatz-Club. Genau, bei allen Anime außer dem Haskatz-Club donnert ihr Nachbar vor die Wände und will offensichtlich absolut überhaupt nicht, dass sie das weiterschaut. Sie hat aber auch so ein bisschen Angst und traut sich nicht rüberzugehen oder mal nachzufragen oder so. Und das macht ihr ganz schön zu schaffen. Und auf der anderen Seite lebt ein Nachbar, ein junger, höflicher Gentleman mit Brille, der Akito, mit dem sie sich total gut versteht. Und der sagt eines Tages, als sie ihm ihr Leid klagt, weißt du was, wir gehen jetzt mal rüber, wir konfrontieren den jetzt mal und lösen die Situation auf. Das kann ja wohl nicht sein hier. Und dann provoziert er die Person auf der anderen Seite der Wand so sehr, dass die dann tatsächlich durch die Wand durchbricht. Und es stellt sich heraus, dass der Mann, der neben Rinko wohnt, der Haruma Usada ist und der ist der Autor vom Haskatz Club, also von ihrem absoluten Lieblingsanime und deswegen sagt die Rinko auch, nein, wir gehen auf gar keinen Fall zur Polizei oder zur Hausverwaltung oder was weiß ich, das ist mein Lieblingsautor, das ist mein Gott, ich will den gut behandeln, will mich um den kümmern oder so und fortan tut sie das auch, da ja eh schon ein Loch zwischen ihren Wohnungen ist, also macht sie ihm Essen. Aber sie chillt nicht nur in ihrer Wohnung, sondern sie chillen manchmal auch in der Wohnung von dem anderen mit der Brille. Und sie chillen in folgenden Folgen bestimmt auch in der Wohnung von dem Autor. Das heißt, der Anime besteht jetzt quasi daraus, wie sie in irgendwelchen Wohnungen chillen. Und sie so ein bisschen Light Romance mit den Charakteren hat.
Chillig. Naja, oder so mäßig chillig. Ja.
Hier wird gerade im Chat geschrieben, er kloppt nur beim Haskatz Club gegen die Wand, weil er die Adaption scheiße findet. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist oder ob das ernst gemeint ist. Nehmt das mal so mit als Information.
Ja, ist Witz, weil er hat ja bei allem außer dem Haskatz Club an die Wand geklopft.
So habe ich das auch verstanden. Aber ja, auch unser so. Chat korrigiert uns ja häufiger mal bei Sachen, die wir nicht verstehen.
Nee, das war aber richtig so. Er hat nicht beim Haskatz Club an die Wand geklopft und hat das ja auch erklärt. Und hat ja auch gesagt, dass er wütend ist, dass sein größter Fan andere Anime schaut und deshalb klopft er da gegen die Wand.
Dann verarscht uns unser Chat. Oder du verarscht mich gerade und das, was du jetzt gerade gesagt hast.
Nee, das kam mir wirklich so
vor. Ich kann niemandem mehr trauen. Niemandem kann ich trauen. So, nicht mal meiner eigenen Wahrnehmung.
Ja, guck mal hier. Gibt die Bestätigung vom Chat. Und außerdem, ich werde nicht getrollt hier. Ich hab den Anime aufmerksam verfolgt und hab das entsprechend richtig mitbekommen. Ja.
Ne? Naja, wir haben einen extrem seltsamen Anime, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass der Anime generisch ist, weil er fällt jetzt in kein vorhandenes Raster, das wir total häufig haben oder so. Es erinnert mich so ein bisschen an den einen Anime, den wir letzte Season hatten, der auch so, Gabby, ich vergesse doch immer die Titel, der, wo es auch irgendwie um das Mädel ging, das sich um ihren Lieblingssänger kümmert, in dem Fall. Da hatten wir doch letzte Season was, der sogar relativ beliebt war. Du kennst den Titel auch nicht mehr, ne?
Ich überlege gerade, aber es macht gerade überhaupt nicht Klick. Doch, ach doch, Tamons B-Side.
Genau, Tamons B-Side.
Ja,
der
ja,
war's, genau,
ja,
richtig.
Das,
ja, daran erinnert es mich ein ganz kleines bisschen. Ansonsten, also alles in diesem Anime ist halt irgendwie merkwürdig, ne? Also die ganze Prämisse ist irgendwie seltsam. Das Verhalten der Charaktere ist seltsam. Alle bleiben irgendwie so in trotz der absurden Situation in ihrem Rollenraster. Ah, ich kann es irgendwie auch gar nicht so richtig den Finger drauf halten, also was genau daran seltsam ist, aber alles fühlt sich wahnsinnig merkwürdig
an. Es ist halt irgendwie eine etwas forcierte Art und Weise, irgendwie eine Rom-Com aufzubauen mit einem
ja,
Love-Triangle mit zwei Dudes und einem Girl. Und ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht so die krassesten Erwartungen. Die erste Folge, die war ganz okayisch, aber es wirkt irgendwie so, als würde das jetzt wahrscheinlich auf eine relativ low-key Love-Triangles-Geschichte hinauslaufen, wo wahrscheinlich auch nicht besonders viel passiert oder so, wo es vielleicht so kleine Scharmützel zwischen den beiden Dudes gibt, weil die beiden sich nicht riechen können und beide es wahrscheinlich dann irgendwann auf das Mädel abgesehen haben und sie, ja, keine Ahnung, sie blascht dann halt so ein bisschen rum, wenn einer von den beiden dann irgendwie sagt, ja, hier ist ja, als wären wir ein Pärchen oder irgendwie sowas. Also so viel doch irgendwie generisch dann.
Ja, die Dynamiken schon, aber das Setting und auch wie die erste Folge erzählt war und generell so diese Tatsache, es geht, also vielleicht schmilzt das die Hitze auch mein Hirn und es läuft mir aus den Ohren wieder raus. Aber irgendwie dachte ich mir bei der Prämisse so, oh, das ist irgendwie alles so wahnsinnig konstruiert, aber irgendwie mit so einer Trockenheit delivered, dass es irgendwie uncanny ist auf eine Weise.
Ja, keine Ahnung. Nee, habe ich jetzt nicht so empfunden.
Ich glaube, ich würde sagen, es klingt so ein bisschen wie, wenn man ChatGPT auftragen würde, schreibt mir die Outline für einen verrückten Shoujo-Anime.
Das probiere ich jetzt
ein
aus.
Ein verrücktes Shoujo-Love-Triangle. Dann wird wahrscheinlich ein verrücktes, ulkiges Shoujo-Love-Triangle. Dann wird wahrscheinlich sowas bei rauskommen.
Schreib mir eine grobe Outline für einen verrückten Shoujo Love Triangle Anime. Okay, mal gucken, was ChatGPT sagt.
Ich bin total.
Titel: Kiss Catastrophe. Drei Herzen, sieben Geheimnisse und ein verfluchter Liebesbrief. Genre: Shoujo, Romcom, Drama, Schulalltag, übernatürlich, völlig übertrieben. Hauptfiguren: Hina Sakuraba, 17, die Heldin, freundlich, etwas tollpatschig und hoffnungslos romantisch, glaubt an Schicksal und sammelt heimlich Liebesromane. Rei Kurogane, 17 Jahre, der kühle, mysteriöse Schulsprecher. Warte mal, das passt nicht. Wir wollen ja genau das Setting jetzt bekommen, was wir gerade eben haben. Ich mache einen neuen Prompt für einen verrückten Shoujo Love Triangle Anime, in dem die Hauptcharakterin Otaku ist und alle Charaktere volljährig und nebeneinander in einem Wohnheim leben. So, das war ein bisschen sehr spezifisch, aber mal gucken, ob es genau das rauskommt. Wir müssen das ja ein bisschen steuern. Titel: Otaku Hearts Overlord. Overload, nicht Overlord. Warte mal, ich will mal diese Charakterbeschreibungen, das sind irgendwie 100.000 Charaktere, die ihr mir erstmal auflistet und jetzt erstmal ein Plot mit 5 Arcs. What the fuck? Staffel 1 Plot. Arc 1. Neue Nachbarn, neues Chaos. Mio zieht ein. Ren und Akira verlieben sich unabhängig voneinander in sie. Mio interpretiert jede normale Interaktion als Anime-Klischee. Arc 2, die Convention-Katastrophe. Alle fahren gemeinsam auf eine Anime-Messe. Ren und Akira treten versehentlich als Rivalen bei einem Cosplay-Wettbewerb gegeneinander an. Mio gewinnt aus Versehen den Wettbewerb. Das ist irgendwie, ehrlich gesagt,
interessanter
fast ein bisschen zu kreativ für das, was wir hier geliefert bekommen haben.
Ja, das wäre der bessere Anime. Okay, dann korrigiere ich mich. Dann ist das, als würde eine alte Version von ChatGPT, die noch weniger kreativ ist, einen Shoujo, einen verrückten Office-Shoujo schreiben.
Ja.
Also ich sag jetzt Shoujo, es wird wahrscheinlich ein Yosei sein, aber die Dynamik zwischen
weder,
den Charakteren
noch,
fühlen sich extrem nach Shoujo an.
Ist ein Online-Manga, also entsprechend gibt es hier keine Kategorisierung.
Okay. Ja, wie gesagt, also ich finde, die Dynamiken fühlen sich halt extrem danach an. Ja, nee, wie gesagt, ansonsten. Ja, es ist, du hast es eigentlich schon gesagt. Also, es ist halt ein Love Triangle. Sie hat zwei ulkige Typen. Der eine ist der Heißblütige, der andere ist der intelligente, ruhige. Das sind ja auch so typische Tropes. Und sie ist wahrscheinlich komplett verpeilo in der Mitte und denkt sich die ganze Zeit, kann es sein, dass die auf mich stehen? Muri, Muri, das geht doch nicht. Und ja, viel mehr wird es hier nicht geben. Wenn das witzig klingt, dann gönnt euch. Übrigens wieder Anmerkung, wir haben hier wieder einen Anime mit einem erwachsenen Charakter. Also es ist wirklich total viel in letzter Zeit.
Die aber vom Verhalten her auch eine 14-Jährige sein könnte.
Na, aber das ist völlig okay, weil der Autor hat da 26 drauf geschrieben.
Ach so, okay, ja, stimmt, sorry.
Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Marin Kitagawa hast, die vom Design her deutlich erwachsener ist und auch vom Charakter deutlich erwachsener wirkt.
Dann ist das pädophil, weil der Autor hat ja 16 drauf geschrieben.
Genau, der hat 16 draufgeschrieben, aber hier, wenn du hier ein literarisch Kindergartenkind hast, auf das 26 geschrieben wurde, ist das okay, weil die ist ja canonically volljährig. So funktioniert das. Ist halt so.
Ja.
Tja. The more you know. Gut, mit
wobei
dieser
der, wobei
wunderbaren
der neue, Twitter-Anime-Diskussionstrend geht ja in die Richtung, dass es auch das Height of Consent gibt, also dass es auch die Körpergröße des Consents gibt. Und unter einer Körpergröße von 1,80 sind Frauen literarisch Kinder.
Fuck. Meine Freundin ist 1,56 Meter.
Ja. Pädophiles Fuck. Schwein.
Aber ich bin auch unter 1,80.
Das ändert nichts an der Sache, dass du ein pädophiles Schwein bist.
Fuck. Naja, schnell zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 6,48 bei 2629 Bewertungen. Stand ist hier der 17.06.26. Unsere Community gibt damit 3,80 bei 10 Bewertungen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was für Bewertungen, dann sage ich ja die, die sie auf unserem Discord geben. Und dann, was für ein Discord? Ja, da, wo die während des Season-Streams reinschreiben. Ja, was für ein Season-Stream? Dann erkläre ich dir sehr, sehr gerne, dass wir jeden Donnerstag normalerweise um 19.30 Uhr den Season-Stream abhalten, wo wir die Anime gucken und diesen Podcast hier aufnehmen. Da sammeln wir natürlich auch ganz, ganz viel Kram, der nicht in den Podcast kommt. Das heißt, es lohnt sich, da vorbeizuschauen und mit uns ein oder auch mehrere Abende abzuhängen. Und auf nanaone.net findet ihr auch unseren Discord. Und da könnt ihr in den Livestream-Channel schreiben, Bewertung abgeben. Findet natürlich auch ganz viele andere Channels mit angeregten Diskussionen. Und es ist ein Hochgenuss und eine Freude. Deswegen tut das mal. Gabby, was gibst du denn diesem Anime hier?
Ich gebe eine 4 von 10, war irgendwie so mittelmäßig, aber gibt Schlimmeres. Hello.
Oh, ich schließe mich an, 4 von 10.
Dann letzte Anime für heute, und zwar ist das I Want to End This Love Game im japanischen Titel Aishiteru Game Overlasetai. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Felix Film, die hat man letzte Season mit Reincarnated as a Dragon Hatchling und letztes Jahr mit Scooped Up by an S-Rank Adventurer. Der Manga läuft seit 2021. Als Regisseur haben wir Tani Asuma, bekannt für Okkos Inn und Termae Romae. Drehbuchautor ist Ochi Keichiro, den hatten wir diese Season schon mit I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class und Haibara's Teenage New Game Plus. Im Soundtrack haben wir Matsuta Akito, bekannt für die Soundtracks von Hibiki Euphonium und Love Junibyo and Other Delusions. Auf wie auf!
Ja! Gabby! Ja. Ich möchte deine Kindheitsfreunde kochen!
Oh nein, die schmecken aber nicht so gut!
Knusper! Haut und Teufelsherz. Ich bereite den Kindheitsfreunden Schmerz.
Nein. Nein, lass mich.
Oh doch. Gabby, worum geht's?
Es wird halt wirklich nicht mehr besser, Leute. Ihr könnt eigentlich abschalten.
Vor allen Dingen.
Das ist fucking
also,
over.
Also zumindest mein Wetterbericht sagt momentan, nächste Woche Donnerstag, also von wo wir das jetzt hier aufnehmen, das wäre dann der nächste Podcast, da wird es hier 33 Grad. Heute war es 28, also es wird dann nochmal heißer. Das heißt, ihr müsst da jetzt mindestens bis zum Ende der Spring Season mit klarkommen.
Bei mir waren es heute 34 und am Donnerstag wären es 35, also es wird auch minimal nochmal schlimmer bei mir. Also,
ja, guck.
Ja. Aber ich meine, mein Gehirn fließt jetzt gerade aus meinem Ohr heraus. Ich krieg das auch wahrscheinlich bis Donnerstag nicht wieder rein. Also es bleibt jetzt einfach so wie das jetzt ist.
Naja.
Ja.
Man ist von uns ja schon einiges gewohnt.
Ja, naja. Bringen wir es hinter uns. Wir haben hier ein Pärchen, den Enrico und die Mandy. Ich hab die Anime-Seite nicht offen und hab auch nicht, weiß, hab mir nicht mehr. Ah, den Yukiya und die Miku. Und die haben irgendwann mal zu Grundschulzeiten gesagt, wir machen jetzt ein Spiel. Ein Spiel ohne Ende. The Game sozusagen, das ihr jetzt gerade eben verloren habt, weil ihr habt an The Game gedacht. Ja, und dieses Spiel läuft so ab, sie flirten die ganze Zeit miteinander, sagen einander, ich liebe dich, oder machen irgendwelche anderen Interaktionen, die die andere Person zum Blushen bringen soll. Und wenn das gelingt, dann bekommt der andere einen Punkt oder so. Keine Ahnung, ich glaube, so weit haben sie das Spiel sich auch gar nicht überlegt. So, das ist einfach nur in der Situation, dann hat dann einer von beiden verloren, aber das wird auch nicht so wirklich angesagt oder so. Es ist dann einfach bloß die andere Person jeweils smack, wenn sie gewonnen hat. Und ja, das hat sich jetzt durchgezogen bis in ihre Oberstuhlzeit, denn beide kommen jetzt an die Oberstufe.
Oberstuhlzeit.
Oberstuhlzeit. Wenn sie Oberstullen essen. Lecker.
Und, oder sie oberstuhlt.
Mit 15 Jahren läuft das Spiel immer noch genauso ab, doch nun sind beide herangewachsen und am Pubertieren und das macht das Spiel natürlich ein bisschen kniffliger, denn beide sind horny aufeinander und horny Teenager, denen fällt es natürlich noch schwerer, dann nicht zu blushen, wenn die andere Person ihnen gerade den Cock lutscht oder so. Tja, und so wird das Spiel nun immer weiter eskalieren, bis sie dann irgendwann fürs Meme eine Familie gründen und als kleinen Gag heiraten und um die andere Person jeweils zum Blushen zu bringen.
Zeugen sie dann auch noch 60 Kinder
ja. Und
Enkelkinder und kaufen sich ein gemeinsames Haus und einen Hund und lieben und ehren sich bis an ihr Lebensende, aber nur als Strategie in dem Spiel.
Ja.
Nur um den jeweils anderen zum Blushen zu bringen.
Ist so.
Hat gar nichts mit Gefühlen zu tun.
Nee.
Wem das Ganze bekannt vorkommt, dem sei gesagt, dass wir in letzter Zeit ja mehrere Anime dieser Richtung hatten, wo Leute so die ganze Zeit ironisch horny aufeinander sind. Ja, ich glaube, den Anfang genommen hat das damals so ein bisschen mit Kaguya-sama, wo es ja darum ging, dass sie den anderen dazu bringen wollten, seine Liebe zu gestehen und möglichst selber nicht aufzufliegen, obwohl sie voll aufeinander standen. Ja, und irgendwie hat das seitdem immer wieder so eine Tradition fortgesetzt. Es ist aber auch irgendwie so eine Amalgamierung mit diesem Genre der Teasing-Anime, wo es dann, also sowas wie zuletzt ja der von mir so gottgehasste, oh Gott, wie hieß der nochmal? My Little Sister irgendwas, nee, My Friend's Little Sister Has It In For Me,
ja.
Wo es ja auch darum ging, dass sie total horny auf ihn war und dann immer wieder so cute und romantisch zu ihm war, nur um dann zu sagen,
ja, du dreckiger Bastard, du bist das hässlichste Stück Scheiß auf diesem Planeten und solltest dich so vorzuisitieren.
So Anime wie Nagatoro-san und so weiter. Und das ist irgendwie so ein bisschen so die Abwandlung davon, die ein bisschen weniger Mobbing ist, weil beide Parteien gleichsam involviert sind, aber gleichzeitig genauso nervig, weil das Nervige an diesen, ja.
Uns eigentlich auch alles so harmlos und cute ist, dass man eigentlich kaum von Mobbing sprechen kann, würde ich sagen.
Ja, das auch, aber es ist halt auch so nervig, weil das Nervige an diesen Anime, an diesen Teasing-Anime ist ja, dass immer wenn man glaubt, also dass der Zuschauer ja mitgeteased wird, so immer wenn man glaubt, da hat jetzt gerade irgendeine Form von Entwicklung stattgefunden und das Pärchen hat irgendeinen Fortschritt gemacht, wird das ja immer nur aufgelöst als, ist wieder ein Prank. Und das ist in diesen Anime hier ja genauso so. Man weiß von Sekunde 1 an, dass die unfassbar krass aufeinander stehen. Aber jedes Mal, wenn es da jetzt irgendwie eine Andeutung von Fortschritt geben wird, wird das, und das prognostiziere ich schon mal, wahrscheinlich darin enden, dass dann halt am Ende das halt wieder eine Taktik war. So, und sie sich nicht eingestehen, dass sie wirklich aufeinander stehen. Und wir haben auch aus unserer Community schon bestätigt bekommen, dass es in den kommenden Episoden auch nicht so wahnsinnig viel Fortschritt geben wird. Also es wird wahrscheinlich echt einfach jede Folge gleich ablaufen.
Also,
und das ist, finde ich, immer
also
auch so die Krux dieser Anime.
Also das, was da so hinter dem einen Spoiler stand, klang dann aber doch nach sehr intensivem Fortschritt.
Was?
Die Nachricht um ist 21.16 Uhr, die mit in Folge 10 und dann Spoiler-Tag beginnt.
Das zählt nicht. Aber da steht auch, die nächste Nachricht ist aber, ansonsten wiederholt sich der Plot die ganze Zeit einfach nur mit deren dummen Love Game ohne Entwicklung.
Also man kann also im Prinzip kann man einfach zu Folge 10 skippen, wenn ich das richtig verstehe. Und dann geht's ab. Dann wird fett gefickt, Leute.
Naja, aber er schreibt ja, danach nimmt's wieder kaum Fortschritt ein.
Ach so.
Ja, deswegen, nee, cope hier mal nicht, Gabby, solche Titel sind immer gleich. So, naja, also ich stehe da überhaupt nicht drauf. Wir hatten die Tage im Weeboutism eine Diskussion über Romance-Anime, wo wir auch so ein bisschen darüber geredet haben, welche Art, weil an sich, das finde ich so ein bisschen spannend, weil Romance ist ja, ich glaube, hier hatten wir das Gespräch vor kurzem auch schon mal, Romance ist ja eins meiner Lieblingsgenres, würde ich sagen. Also die, und unter meinen Favoriten-Anime sind sehr, sehr viele Romance-Titel. Und ich finde, eine gut gemachte Romance-Story gehört für mich auch so zu den schönsten fiktionalen Dingen, die es geben kann. Aber ich hatte es im Weeb-Autism ausformuliert und ich lese das jetzt vor, weil ich es spontan nicht besser zusammenkriegen würde bei der Hitze. Romance muss für mich halt von einem Main-Couple getrieben sein, das mich mit seiner Chemie catcht und zum Shippen bringt. Emotionale bzw. dramatische Elemente darin einspinnen und im besten Fall auch irgendeine zwischenmenschliche Thematik haben, die ich interessant finde. Dabei muss es die Romance halt auch der Fokus sein. Ein Highschool Slice of Life, in dem es auch ein Pärchen im Ensemble-Cast gibt, reicht mir da nicht. Und dann habe ich noch geschrieben, am meisten mag ich charaktergetriebene Romance, die entweder tragisch-dramatische Elemente enthält oder sich mit moralischen oder zwischenmenschlichen Spannungsfeldern auseinandersetzen muss. Unter den Bedingungen ist Romance-Drama eins meiner Lieblingsgenres. Also, ihr merkt schon, diese Slice-of-Life-Romanzen, in denen fast nichts passiert, sowas kann netter Comfort-Food sein, wie diese ganzen Harem-Anime. Da gibt's ja oft auch kaum nennenswerten Fortschritt bei solchen Titeln wie Nisekoi oder so, die ja infamous dafür sind, dass sie super, super wenig Fortschritt machen. Aber die sind halt inhaltlich noch abwechslungsreicher. So, weil da gibt's dann halt zumindest mal immer wieder kleine und große Geschichten. Aber diese Anime hier bestehen ja im Grunde daraus, wie sie immer und immer wieder nur denselben Trick pullen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir selbst als Comfort-Food so anspruchslos.
Ja, boah, würde ich, also bei mir ist nicht so krass sagen, aber es kommt so ein bisschen drauf an, wie die späteren Folgen werden. Also die erste Folge habe ich schon als ganz cutes Comfort Food wahrgenommen und ich fand, war jetzt auch nicht so gestört von dem, was ich da sehe, wie du jetzt in deinem Vergleich mit My Friend's Little Sister Has It In For Me oder so, weil dafür war das hier alles ein, vom Cuteness-Level her an so einem Punkt, wo ich, wo das halt nicht so, es fehlt halt dieser toxische Teil davon. Die sind halt nicht, die necken sich halt nicht toxisch, die necken sich irgendwie auf so eine Art und Weise, dass beide eigentlich die ganze Zeit in die Scheiße greifen und uns gar nicht merken und die sind so unbeholfen. Und das macht's irgendwie ein bisschen cute. Aber wenn das jetzt exakt so weitergeht in jeder Folge und jede Folge wirklich nur so die allersimpelsten Love-Games irgendwie so hat, die man die erste Folge jetzt gezeigt hat. Also, dass sie sich 20 Mal pro Folge einfach in verschiedenen hauchenden Tönen ich liebe dich zu flüstern und effektiv so auf kreativer Ebene da nichts weiter passiert und auch sonst kein Inhalt passiert, sondern dass einfach nur so ein Versuch nach dem anderen aneinandergereiht wird, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das nach zwei Folgen mir nicht mehr geben kann. Wenn zumindest ein bisschen Inhalt hinzukommt, dann und vielleicht ein paar mehr Ideen reinkommen, dann könnte es vielleicht ganz nett und cute werden. Ich konnte das jetzt nicht so 100% aus dem Chat rauslesen. Es klingt da irgendwie vom Chat her erstmal, aber ich weiß nicht, wie extrem das da dargestellt wurde, so als wäre jede Folge quasi exakt dasselbe. Und das wäre natürlich, ja, das wäre dann natürlich Brühe. Aber so von der ersten Folge ausgehend her fand ich es eigentlich ganz nett.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es ziemlich langweilig. Ich mochte auch die Dynamik zwischen denen nicht, ich mochte die Chemie nicht. Ich fand es ehrlich gesagt relativ belanglos.
Hm. Joa. Aber belanglos würde ich auch mitgehen. Zu einem gewissen Grad. Okay. Wollen wir zu den Zahlen kommen?
Gern.
Dann haben wir hier auf ML eine 7,29 bei 10.248 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,42 bei 12 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 4 von 10. Das konnte mich nicht gänzlich abholen. Wie gesagt, ich finde es halt, ich finde dieses ganze Konzept, dieses ganze Mal-nach-Zahlen-Konzept, das stinkt mir einfach zu sehr nach, es wird sehr repetitiv. Ich fand die Folge 1 schon sehr repetitiv. Ich fand es auch optisch nicht wirklich beeindruckend in der Hinsicht oder inszenatorisch. Ich fand das Couple nicht sehr interessant. Das heißt, eine 4 von 10 ist eigentlich sogar noch eine relativ nette Bewertung und die setzt sich, glaube ich, in erster Linie daraus zusammen, dass mich hier auch nicht so richtig gestört hat. Aber trotzdem gibt es spannendere Romance-Anime, finde ich. Gabby?
Ich gebe mal noch eine wohlwollende 5 von 10. War ganz nett, aber ja, sollte ich es mal irgendwann weiterschauen, wird es wahrscheinlich, so wie das klingt, mich nicht so unbedingt überzeugen können. Aber mal schauen. Gut, dann haben wir das geschafft. Ja, wir versuchen jetzt irgendwie nicht komplett wegzuschmelzen bis in einer Woche oder bis Donnerstag, damit wir diesen Podcast zumindest noch für diese Season fertig produzieren können, bevor wir dann in der nächsten Season wahrscheinlich irgendwann verglühen oder so. Ja, und bis dahin. Hier tröpfelt gerade noch jemand rein. Hier durch den Lüftungsschacht. Da läuft jemand, da läuft auch irgendwie. Das sieht irgendwie aus wie was Menschliches, was da reinläuft. Ich glaube, das sieht aus wie Mitch. Und jetzt habe ich zwar ein paar Sachen übersprungen, die wir eigentlich immer am Ende des Podcasts ansagen, aber das meiste davon sagt auch Mitch. Von daher kürzen wir das einfach ab. Und der eingelaufene Mitch darf euch jetzt Dinge erzählen. Viel Spaß damit. Tschaußen.
Tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.